Liebe Gemeinde, Abraham, der hatte schon einiges hinter sich, als er seinen denkwürdigen Auftrag erhielt. Die ersten 75 Jahre seines Lebens verbrachte er in Ur, einer alten Stadt im heutigen Südirak. Eines Tages sprach dort ein unbekannter Gott zu ihm. Er solle aus seiner Heimat fortgehen in ein Land, das dieser Gott ihm zeigen werde. Er würde ihn zu einem großen Volk werden lassen und ihn segnen. Abraham ließ sich darauf ein und ging, er und seine Frau Sarah. Sarah war auch schon alt. Und so zeugte Abraham mit seiner Magd Hagar seinen ersten Sohn Ismael. So wollte er seiner Volkwerdung ein wenig auf die Sprünge helfen, aber das war so nicht gemeint. Drei Himmelsboten besuchten ihn einmal und versprachen ihm einen Sohn von seiner Frau Sarah. Und ein Jahr später war der tatsächlich geboren und bekam den Namen Isaak. Das bedeutet, er lacht. Auf Betreiben Sarahs schickte Abraham Hagar und Ismael daraufhin in die Wüste. Er selbst ließ sich mit Sarah und Isaak in Beersheba nieder. Jetzt war also der verheißene Sohn da, aus dem einmal ein großes Volk werden sollte. Wenn da nur nicht dieser unfassbare Auftrag wäre. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Stätte von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater! Er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: Sieh, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sprach: Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Bote des Herrn vom Himmel herzu und sprach: Abraham, Abraham! Er sprach: Hier bin ich. Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohns. Und Abraham nannte jene Stätte: Der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Und der Bote des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, sei gewiss, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Hierauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie brachen auf und gingen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb in Beersheba wohnen. Liebe Gemeinde, ich habe mich gewundert, dass meine 17-jährige Pastorentochter diese Geschichte überhaupt nicht kannte. Anscheinend wird sie im Kindergottesdienst und in den Kinderbibeln ausgespart. Kann ich verstehen. Wir wollen ja eine sichere Gemeinde sein. Da verzichtet man besser auf Geschichten von alten Männern, die ihren Kindern die Kehle durchschneiden wollen, aus religiösen Gründen. Das ist eine Geschichte für Erwachsene. Eine, mit der man ringen muss, wie Abrahams Enkel Jakob mit Gott am Fluss Jabok. Es gibt meterweise Literatur dazu, jüdische, christliche und islamische. Die Geschichte gibt es etwas anders auch im Koran. Sie ist meisterhaft erzählt und man muss auf die Feinheiten achten, um sie nicht falsch zu verstehen. Man darf Anfragen an sie stellen, auch kritische, und das ist in der Geschichte sehr oft passiert und passiert bis heute. Aber man darf auch erwarten, dass sie einen überrascht und dass sie einen etwas lehrt über Gott und über unsere Beziehung zu ihm. Der Beginn der Geschichte erinnert an das Buch Hiob. Abraham wird auf die Probe gestellt von Gott. Aber das sagt Gott ihm nicht. Das verrät der Erzähler nur uns, den Hörern und Lesern. Genau wie bei Hiob. Was Gott und der Satan im Himmel vereinbaren, erfährt Hiob nie. Beide, Hiob und Abraham, finden sich dann in einem furchtbaren Dilemma wieder. Derselbe Gott, der Abraham die Verheißung gegeben hat, ihn zu einem großen Volk zu machen, der verlangt jetzt, dass er seinen einzigen legitimen Sohn opfert. Stirbt der Sohn, dann stirbt die Verheißung. Abgesehen davon, einen Menschen zu schlachten, das geht überhaupt nicht in Israel. Sollte dieser Gott das nicht wissen, der selbst solche Regeln gegeben hat? Kommt das wirklich von demselben Gott, kann man sich fragen. Es ist auffällig, dass hier nicht der Name Gottes steht, JHWH, Yahweh, sondern einfach nur Gott, im Hebräischen sogar mit Artikel, der Gott oder die Gottheit spricht hier. Das ist ungewöhnlich. Es ist so lange hier von Gott einfach die Rede, Elohim, bis der Engel auftritt und Abraham vom Töten abhält. Erst dann wird der Gottesname Yahweh genannt. Es gibt jüdische Kommentare, die sagen, eigentlich ist genau wie bei Hiob hier der Satan als Urheber dieser Versuchung zu sehen, so wie bei Hiob. Andere sagen, das Wort Gott steht in dieser Geschichte für die dunkle Seite Gottes. Während der Gottesname, Yahweh oder der Herr in Großbuchstaben in den Lutherbibeln, den rettenden Gott bezeichnet. Wahrscheinlich ist diese Geschichte erst im babylonischen Exil oder danach in die Tora gekommen. Sie spricht also zuerst in diese Zeiten hinein. Was war das für eine Zeit? Da waren die besiegten und gedemütigten Judäer, die ihres Tempels beraubt waren, und sie hatten Gott gerade erst von ihrer dunklen und grausamen Seite erlebt. Sie fühlten sich gebunden, das Messer am Hals, wie Isaak. Und sie fragten sich, ob Gott noch zu seiner Verheißung steht, ob sie noch eine Zukunft haben. Als Vertriebene ohne Land, ohne Tempel und ohne Opfer fühlten sie sich wie Abraham, von dem verlangt war, sein Liebstes, seine Zukunft herzugeben. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, die ganze Situation, in der man damals historisch war, als eine Prüfungssituation zu verstehen. Und den Menschen zu sagen, dass es das Beste ist, in so einer Situation sein Vertrauen auf den Gott zu setzen, der zur rechten Zeit retten kann, obwohl er selbst der Urheber dieses ganzen Schlamassels war. Da hat man keinen Unterschied gemacht. Schauen wir noch einmal in die Erzählung. Sie sagt uns viel über Beziehungen und über Vertrauen. Gott spricht Abraham an und er antwortet immer, hier bin ich. Hineni. Man kann ergänzen, ich bin bereit für dich. Sag mir, was du willst. Ich bin bereit, das zu tun. Er versteckt sich nicht wie Adam im Paradies. Und er hat keine Einwände gegen seine Beauftragung wie Mose und manche Propheten. Er vertraut Gott. Und die Formulierung, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde, erinnert an seine Berufung in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das schafft Vertrauen. Nie hatte Gott Abraham bis hierher in die Irre oder hinters Licht geführt. Aber was soll jetzt dieser Auftrag? Dazu sagt Abraham nichts. Kein Wort. Wie ist seine Beziehung zu Isaak? Das sagt Gott selber. Isaak ist sein einziger Sohn, den er liebt. So ist es. Ismael, der ist weggeschickt. Der zählt irgendwie nicht mehr, ist nicht mehr im Blick. Also tut Abraham, was ihm geheißen ist. Er steht am nächsten Morgen früh auf und macht alles bereit. Aber das Holz spaltet er als allerletztes. Wie viel Holz braucht man wohl, um einen Menschen zu Asche zu verbrennen? Doch sicher mehr, als ein Kind oder Jugendlicher tragen kann. Vielleicht hat es für ein Lamm gereicht. Die dreitägige Wanderung erfolgt ohne Worte. Und als sie in die Nähe der Opferstätte kommen, sagt Abraham zu seinen Knechten, wenn wir angebetet haben, dann wollen wir zu euch zurückkommen. Man kann das als Lüge sehen, muss man aber nicht. Es kann auch einfach der Ausdruck des Vertrauens sein. Auch wenn der Auftrag anders lautet, so hofft Abraham, dass sein Sohn heil zurückkehren wird. Er mit seinem Sohn. Und zweimal heißt es dann, so gingen die beiden miteinander. Das ist ein Ausdruck der Einheit und Harmonie. Isaak spricht auf diesem Weg dann das einzige Mal, Vater. Und Abraham antwortet, wie er Gott geantwortet hat, hier bin ich, mein Sohn, fügt er hinzu. Liebevoll kann man das nennen. Man kann ergänzen wieder, ich bin bereit für dich. So wie bei Gott. Und auf die Frage nach dem Opfertier sagt er, Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Man kann das als Lüge sehen, muss man aber nicht. Es kann auch der Ausdruck des Vertrauens sein. Abraham hofft gegen seinen Auftrag, gegen Gott, dass sein Sohn keinen Schaden nehmen wird. Am Opferplatz angekommen, baut Abraham einen Altar. Vermutlich ist gemeint mit Isaak zusammen. Und normalerweise hätte er zuerst das Feuer entzünden müssen. Die Tora schreibt vor, dass das Opfertier geschlachtet und dann auf das Feuer des Altars gelegt wird. Abraham zögert die Sache hinaus. Er fesselt seinen Sohn und er wehrt sich nicht. Und er legt ihn auf das kalte Holz. Kalt und ohne Worte zwischen den beiden heißt es dann, und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Hätte er wirklich zugestochen? Und Isaak, was hat das mit ihm gemacht? Apropos Isaak, der jüdische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Eli Wiesel schaut auf Isaak und er fragt, warum trägt Isaak, unser Vorfahre, mit dem tragischen Schicksal einen so unpassenden Namen? Ein Name, der Lachen hervorruft und bedeutet. Isaak lehrt als erster Überlebender die Überlebenden der zukünftigen jüdischen Geschichte, dass man ein Leben lang leiden und verzweifeln kann, ohne die Kunst des Lachens aufzugeben. Natürlich wird Isaak die traumatischen Szenen, die seine Jugend vergewaltigt haben, nie vergessen. Er wird sich immer an den Holocaust erinnern und bis ans Ende aller Zeiten davon gezeichnet und gehäutet sein. Aber er wird trotz allem in der Lage sein zu lachen und trotz allem wird er lachen. Zitat Ende. Was auf der menschlichen Ebene unerträglich ist, wenn man sich das vorstellt, wirklich wie die Menschen da interagieren, spricht ganz anders auf einer symbolischen Ebene. Manchmal zwingt das Leben Menschen wie Abraham loszulassen, was ihnen lieb und teuer ist. Das ist so, damals wie heute, zum Beispiel durch Kriege. Wir sehen es jeden Abend im Fernsehen. Aber wir selbst erleben das auch. Geliebte Menschen sterben vor der Zeit, Lebensentwürfe zerbrechen, Chaos und Verzweiflung brechen ins Leben hinein, unsere Zukunft verschwimmt im Ungewissen. Das bleibt uns nicht erspart. Wir kennen alle diese dunkle Seite Gottes. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Das ist paradox und doch ist es ein Rezept, sich nicht zu stark an Dinge, an Menschen zu hängen, an Sachen, die einem lieb und teuer sind. Auch wenn das fast übermenschlich schwer erscheint, wenn man es auf die geliebten Menschen, mit denen wir unterwegs sind, beziehen will. Jesus selbst hat sein Leben verloren. Er hat es nicht festgehalten. Und gerade dadurch hat er es gerettet. Er lebt in Ewigkeit. Das haben wir mit den Kindern gesungen. In diesem Sinn deutet der Hebräerbrief unsere Geschichte. In Hebräer 11 lesen wir, durch Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er in Versuchung geführt wurde. Den einzigen Sohn wollte er darbringen, er, der doch die Verheißungen empfangen hatte und zu dem doch gesagt worden war, nach Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Er rechnete damit, dass Gott auch die Macht habe, von den Toten zu erwecken. Darum hat er ihn als ein Gleichnis auch zurückerhalten. Auf dem Höhepunkt der Spannung kommt die erlösende Intervention vom Himmel. Abraham, Abraham, ruft es hier in äußerster Dringlichkeit. Diesmal spricht nicht Gott, sondern ein Engel des Herrn. Und da steht der Gottesname zum ersten Mal. Das Vertrauen Abrahams und wohl auch Isaaks wurde nicht enttäuscht. Im letzten Moment kommt das rettende Eingreifen Gottes. Aber warum spricht jetzt ein Engel und nicht Gott selbst? Der hatte doch den Auftrag gegeben. Der jüdische Philosoph Emil Fackenheim erzählt dazu diese Geschichte. Einst wurde ich in Jerusalem von einem jungen Mann besucht. Er trug die schwarze Kleidung der Ultraorthodoxen. Haben Sie je darüber nachgedacht, fragte er mich, warum Gott selber direkt zu Abraham spricht, wenn er ihm den Befehl gibt, Isaak zu opfern, dann aber nur einen Engel sendet, um die Erlassung mitzuteilen? Ich gab zu, darüber nicht nachgedacht zu haben. Gott hat sich über Abraham geärgert, fuhr er fort. Abraham hat die Prüfung nicht bestanden. Er ist durchgefallen. Als Gott Abraham befahl, Isaak zu opfern, wollte er Abrahams Weigerung. Er wollte nicht Ja, sondern Nein. Interessanter Gedanke. Aber mit diesem Kniff schafft man sich zwar das Ärgernis des dunklen Gottesbildes vom Leib und schiebt Abraham den schwarzen Peter zu. Aber man muss sich dann fragen, warum wartet Gott, bis Abraham das Messer erhebt? Hätte er ihm nicht schon auf der Reise erscheinen können und sagen, du bist ja auf einer ganz falschen Fährte, das wollte ich gar nicht von dir? Und warum sagt er dann, nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, den einzigen, nicht vorenthalten hast? Offenbar wollte Gott etwas über Abraham erfahren, was er anders nicht in Erfahrung bringen konnte, als durch diese Prüfung. Es mag uns gefallen oder nicht. Die Herausforderungen unseres Lebens, auch unseres Lebens, lassen sich nicht immer einem lieben, fürsorglichen, verständnisvollen Gott zuordnen. Wir erleben auch Dunkles und Schweres. Und wenn wir das nicht dem Teufel zuschreiben wollen, dann müssen wir mit dem Propheten Amos sagen, geschieht ein Unglück in einer Stadt, ohne dass der Herr es bewirkt hat? Gott ist auch der Unbegreifliche. Und weiter kommen wir an dieser Stelle nicht. Frühere Auslegungen haben in der Geschichte von der Bindung Isaaks, wie die Juden sie nennen, ein Bild gesehen, das auf Golgatha vorausweist. Wie Isaak sein Feuerholz zur Opferstätte tragen muss, so muss Jesus sein Kreuz nach Golgatha tragen. Der Vater, der seinen Sohn damals nicht opfern musste, gibt ihn jetzt als Opferlamm für die Sünden der Welt hin. Manchmal wird auch der Widder im Gestrüpp mit Christus verglichen. Diese Deutungen sind problematisch. Es war ja nicht Gott, der Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Das haben Menschen getan. Aber eine Verbindung kann man doch sehen, und zwar in dem Vertrauen, dass Gott es gut werden lässt. Dieses Vertrauen hatte Abraham. Das kann man dieser Geschichte entnehmen, indem man seine Worte nicht als Lüge, sondern als Ausdruck des Vertrauens gegen den Augenschein deutet. Abraham hat dem rettenden Gott mehr vertraut als dem, der ihm seine Zukunft nehmen will. Und dasselbe Vertrauen hatte Jesus, wenn er im Garten Gethsemane betet: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In dieses Vertrauen, so bin ich mir sicher, will uns die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, hineinlocken. Trotz aller Prüfungen und Versuchungen, die wir zu bestehen haben in diesem Leben. Sie will uns in das Vertrauen auf den Gott locken, der seinen geliebten Sohn nicht dem Tod überlassen hat. Und von Jesus haben wir gelernt, auch wir sind seine geliebten Söhne und Töchter. Auch uns wird er nicht dem Tod überlassen, auch wenn wir manches zu bestehen haben, was uns nicht gefallen wird, so wie Menschen zu allen Zeiten das mussten. Aber dieses Vertrauen sollen wir nicht verlieren. Amen.